Ja, der vierte Schöpfungstag entfaltet sich vor unseren Blicken. Es geht also darum, dass die Astralwelt fertig ausgebildet wird auf erster Stufe, dass sich beginnen, einzelne astralische Gebilde herauszuformen. Astralleiber, wenn man so will. Und wir haben das letzte Mal versucht deutlicher herauszuarbeiten, wie hier bereits mitbeteiligt sind die luziferischen Wesenheiten. Die luziferischen Wesenheiten sind es nämlich, die diese, möchte ich sagen einmal, astralischen Abschnürungen hervorrufen, die die Grundlage des eigenständigen Astralleibes bilden, der dann bis zu einem gewissen Grad abgetrennt von der restlichen Seelenwelt ist. Bis dahin ist die Seelenwelt, hat schon eine gewisse Struktur, aber es sind eben einander durchdringende Sphären, namentlich die Planetensphären, von denen wir schon gesprochen haben. Die Planetensphären durchdringen einander, ja. Zwar gibt es größere, kleinere, also manche ragen über die anderen hinaus, die Saturnsphäre ragt besonders darüber hinaus, aber im Kern überlagern sich alle, wobei ja überhaupt hier das räumliche Bild nur sehr vergleichsweise genommen ist. Das haben wir auch bereits besprochen. Also größer heißt seelisch reicher im Grunde. Das macht die Größe aus. So wie die, wenn man sagt, ein Mensch hat eine große Seele, dann ist es eben eine reiche Seele. Und der andere hat halt nur eine kleine Seele und eine entsprechend arme Seele. Also wenig seelischen Inhalt, wenig seelische Beweglichkeit auch. Also Beweglichkeit gehört auch dazu. All das wird eingeschränkt. Also jeder Astralleib ist von daher notwendig eine sehr, sehr starke Einschränkung und eine sehr starke Vereinseitigung auch, könnte man sagen, der Seelenkräfte. Das bildet dann die Grundlage auch, dass dann ab dem nächsten Schöpfungstag, ab dem fünften Schöpfungstag, etwa die Tierwelt sich herausbilden kann. Die Tierwelt entsteht im Grunde daraus, dass sich solche sehr, sehr einseitigen Astralleiber herauszubilden beginnen und zunächst sogar also welche, die wirklich sehr arm an seelischen Kräften sind. Also das sind sogar die als erste heruntersteigen, die sogenannten niederen Tiere, die sich bilden. Das sind also wirklich sehr, sehr eingeschränkte Astralleiber mit relativ wenig seelischem Inhalt, allerdings in sich noch sehr beweglich, weil in sich seelisch noch sehr wenig strukturiert. Also es sind relativ einfache, niedere Seelenkräfte, die hier herunterziehen, aber herunterziehen ist der richtige Ausdruck, herunterziehen in die Erdensphäre. Wenn wir es so betrachten aus unserem, wenn man will, geozentrischen Weltbild, dann ist ja eigentlich die Erdensphäre die allerunterste. Darüber dann die Mondensphäre und so weiter. Mondensphäre, Merkursphäre, Venussphäre, Sonnensphäre und so weiter. Also in der okkulten Reihenfolge der Planeten gerechnet. Aber gerade diese unteren Seelenkräfte, das heißt die sehr einfachen, sehr eingeschränkten, nicht reichen Seelenkräfte, das sind die, die am leichtesten herunter können. Das sind also daher auch die, die als erstes heruntersteigen. Und während diese astralischen Gebilde, die reicheren astralischen Gebilde, die sich herausgestaltet haben, erst später herunterkommen. Dieser Prozess, in dessen Folge sich die Astralleiber bilden, nur um das noch einmal kurz zu wiederholen, wie entsteht das? Wir haben gesprochen vom Bewusstsein der Engelwesenheiten. Das Bewusstsein der Engelwesenheiten ist anders geartet als das des Menschen. Der Mensch blickt nach außen in die sinnliche Welt und hat seine Wahrnehmungen. Dann ist er mit der Seele ganz draußen, aber nicht bei sich selbst. wenn wir es jetzt ganz extrem nehmen, etwa in einem Sonnenuntergang, in einem schönen Verliere oder in einer wunderbaren Natur, das studiere, dann bin ich eigentlich ganz wenig bei mir, sondern ganz mit der Seele draußen. Ich kann mich aber als Mensch auch zurückziehen und dann habe ich mein eigenes seelisches Innenleben, das sozusagen niemand anderen was angeht. Und wenn ich es ganz extrem mache, dann kann ich sozusagen mein Pokerface aufsetzen und die Außenwelt bekommt nichts oder sehr wenig von dem mit, was in mir vorgeht. Ich kann also mein Seelenleben in mein Inneres verschließen. Das sind die beiden Wechselzustände, die wir haben im tagwachen Leben. In der Nacht ist es ja anders, weil da ist überhaupt der Astralleib und das Ich draußen, also da ist überhaupt eine andere Situation. Also dieser Wechselschlag von Wahrnehmung nach außen, Selbsterleben im Inneren, das passiert während des Tageslebens. Bei den Engelwesenheiten, sagten wir, ist es anders. Wenn sie sich nach außen wenden, haben sie eigentlich nicht eine Wahrnehmung der Welt, sondern dann vollzieht sich das, was man nennen kann, Selbstoffenbarung. Und an dieser Selbstoffenbarung erleben sie sich, erleben sie ihr eigenes Wesen. Und das wäre also ähnlich, wie wenn wir Menschen jetzt nicht die Welt sehen würden, sondern nur erleben würden unsere Gestik, unsere Mimik, die Art unseres Schrittes, wie wir lächeln oder weinen und so weiter, wie wir blicken in die Welt. Das heißt, wir würden vielleicht unseren Blick erleben, aber nicht das, worauf er gerichtet ist. Also die Engelwesen erleben in dem Sinn keine äußere Wahrnehmungswelt, sondern sie erleben sich als etwas Äußeres. Und in der Betrachtung dieses Äußeren werden sie sich ihrer selbst bewusst. Das heißt, ganz im Unterschied zu uns selbst erkennen sich die Engel gerade dann, wenn sie den Blick nach draußen wenden, weil sie dann ihre eigene Selbstoffenbarung sehen und sich ihr bis zu einem gewissen Grad objektiv gegenüberstellen können. Uns fällt das in Wahrheit sehr schwer. Denn wenn wir einfach einmal so den Blick nach außen wenden und uns in der Natur oder in irgend sowas verlieren, bekommen wir bewusst von uns selbst zunächst einmal relativ wenig mit. Wir erleben eine Außenwelt, sehen aber noch nicht so ganz, welchen Bezug das zu uns hat. Wenn man feiner beginnt zu betrachten, sehr wohl, aber anfangs zunächst verliert man sich in der Außenwelt. Umgekehrt, wenn man sich ins eigene seelische Innere wendet, dann ist es zunächst sehr, sehr schwer zu trennen, alles das, was uns durch Erziehung, durch Naturanlage, denn auch Seelisches wird bis zu einem gewissen Grad vererbt, könnte man sagen. Also namentlich von den mütterlichen Kräften kommt da sehr stark etwas ins Astralische hinein, wird also weitergegeben. Und dann eben durch die Erziehung, durch das auch, was wir in der Schule lernen und erleben und so, das nehmen wir auf. In unser Seelisches ist aber gar nicht unser eigenes in Wahrheit. Denn eigenes ist erst das, was wir wirklich schöpferisch selbst gestaltet haben, umgestaltet haben, neu gestaltet haben. Also in Wahrheit ist für viele Menschen selbst heute noch das Ich zwar ein sehr wichtiges Wort und so als Punkt in sich erleben sie es vielleicht auch, aber mehr als ein Punkt ist es eigentlich nicht. Und wir selbst würden gerade dann in der wirklichen Selbsterkenntnis, das heißt dort, wo es ums Ich geht, vorankommen, wenn wir zum Beispiel etwas von dieser Fähigkeit der Engel in uns verwirklichen, uns in der Selbstoffenbarung zu erleben. Zum Beispiel in der Art, wie wir gehen. Die Art, wie wir gehen, ist eine Offenbarung unseres Wesens. Und die sagt viel mehr über uns aus, als das, was wir uns so oft im Inneren von uns selber denken. Also wenn wir uns denken, naja, jetzt war ich ein fleißiger Schüler, immer ein Streber, dann bin ich auf die Universität gegangen, habe mit Vorzug abgeschlossen und jetzt bin ich endlich Hofrat geworden und das ist meine Persönlichkeit. Ich bin Hofrat sowieso und herrsche über eine ganze, weiß ich nicht, Abteilung, eine riesige Abteilung irgendwo, über eine große Sektion vielleicht. Das hat aber mit dem eigenen Ich in Wahrheit sehr wenig zu tun. Das sind im Grunde Äußerlichkeiten. Vielleicht hat man da oder dort irgendeinen ganz neuen schöpferischen Impuls hineingebracht in das Ganze, obwohl das ja im Ministeriengetriebe oder wo immer nur sehr schwer zugelassen wird, aber hier und da mal gelingt es doch. Also es kann schon ein Funke davon da innen sein, aber es ist eben ein Fünkchen. Und das meiste ist eigentlich das, was geboten ist durch die ganze Gesetzesmaschinerie, durch den Ablauf, der halt so in den Ministerien oder wo immer abläuft. Also das sind gar nicht wir. Aber in der Art, wie wir gehen, in der Art, wie unsere Gestik sich vollzieht, ob darin wirklich Seele liegt, ob wir immer gleich zurückzucken oder was und das nicht hergeben wollen, da liegt sehr viel von unserer ganz individuellen Eigenart drinnen. Wenn wir lernen können, das zu beobachten, beginnt wahre Selbsterkenntnis. Und zwar jetzt nicht beobachten in dem Sinne, dass ich sage, aha, warte, ich gehe so oder so, na was bin ich denn jetzt? Dann kommen wir nur in Spekulationen hinein, das bringt überhaupt nichts. Die Kunst besteht darin, es einfach unbefangen beobachten zu lernen und sozusagen diese Wahrnehmung der Selbstoffenbarung im Schritt, in der Gestik, in der Mimik ist ein bisschen schwieriger, da müssen wir uns einen Spiegel vorhalten, obwohl man natürlich auch aus dem inneren Erleben irgendwo mitkriegt, was für Mimik man macht, ob man zumindest lächelt oder traurig ist oder so weiter. Aber es ist wieder nicht das Grobe daran, sondern die Feinheiten sind, es ist die Art, wie man lächelt. Manchmal haben wir sehr zynisches Lächeln, immer. Auch wenn es was ganz normaler Witz ist, haben sie eigentlich immer ein zynisches Lächeln drauf. Ein anderer ist eine frohe Natur und strahlt immer übers ganze Gesicht, selbst wenn es traurige Sachen sind. Der kämpft sowas wie Zynismus überhaupt gar nicht. Also diese Dinge sagen schon etwas aus, wenn man sie zum Bild werden lässt. Wenn man sozusagen wirklich langsam aus diesen Beobachtungen ein Bild entstehen lässt, dann wird irgendwann zum Beispiel die Gestalt des Doppelgängers daraus oder die Gestalt des kleinen Hüters der Schwelle, der wir eigentlich selber sind, nämlich ein Bild unserer selbst. Das ist nichts anderes als das, dass dieses Bild, das wir eben sonst nicht bewusst erleben, weil wir uns ihm nicht genügend gegenüberstellen können, das sich aber von uns loslösen kann als Bild, wenn wir eben mehr und mehr Aufmerksamkeit darauf lenken. Oder bei manchen Menschen kommt es halt dann durch irgendeinen Schicksalsschlag zum Beispiel zustande oder durch auch das, was man sich an geistiger Entwicklung bereits aus früheren Inkarnationen mitbringt, dann kann das plötzlich einmal durchbrechen. Diese Beobachtungsgabe, weil sie im Ich schon drinnen steckt in Wahrheit, weil wir uns das früher bereits erworben haben. Und in diesem Bild, das dann vor uns steht, sind im Grunde ja auch abzulesen letztlich die früheren Inkarnationen, denn dieses Bild ist so gestaltet, wie es als Folge unserer früheren Inkarnationen sich ergibt. Also das heißt, die Art, wie man geht, die Art namentlich, wie man mit den Händen umgeht, in der Gestik umgeht, also weniger, wenn ich jetzt hämmern tue oder Nagel einschlagen tue, da ist mehr der praktisch handwerkliche Zweck im Vordergrund. Man kann vielleicht sehen, einer ist Bautschert und der andere ist geschickt, aber also vor allem dort, wo die Bewegung der Hand zum Ausdruck des Seelischen wird, da verrät sich unendlich viel von unseren frühen Inkarnationen. Rudolf Steiner schildert das öfters, wie wie eine Gerade an einer Handbewegung zum Beispiel, dann die entsprechende Intuition bekam, die ihn zur früheren Inkarnation dieses Menschen geführt hat. Nicht, dass der jetzt Philosoph ist oder sonst was und was für Gedanken er äußert, das ist relativ unwichtig. Das sind die Äußerlichkeiten. Natürlich steckt sehr verborgen auch das Ich irgendwo drin und damit letztlich das Ergebnis der frühen Inkarnation, aber das meiste ist im Grunde Ergebnis der Zeitsituation, des Ortes, der bildungsmäßigen Umgebung, in der man drinnen steckt. Und in das schlägt dann bei großen Philosophen zum Beispiel, schlägt aber dann das Ich ein und gibt dem aber doch ein sehr individuelles Gepräge. Aber der Grundtenor, wenn man sich etwa auch anschaut, die Philosophen des deutschen Idealismus oder so, dann ist die Art, wie sie grundsätzlich einmal schreiben und denken, zeitbedingt. 95, 97, 98% davon. Und 2, 3, 5% davon ist wirklich das, was ihr Ich hineingibt. Das ist sozusagen versteckt in dem ganzen Wust, irgendwann, wenn man Kant hernimmt oder einen Hegel hernimmt oder was. Man kann die Schriften gut vergleichen. Ich meine, an manchen Stellen sagt der eine A, der andere B. Sie sind gegensätzlicher Meinung, aber die Art, wie sie schreiben, wie sie formulieren, ist sehr ähnlich. Weil sie einfach einer ganz bestimmten Epoche angehören. Und das macht eben das Individuelle noch nicht aus. Also diese wirklich genialen individuellen Funken, die muss man erst aufspüren da drinnen. Man findet sie. Klar, bei einem Hegel findet man es, man findet es auch bei einem Kant. Man findet sehr stark bei Fichte drinnen, der teilweise sehr unkonventionell dann ist, also und dadurch relativ stark sich heraushebt, in manchen Schriften zumindest, aber trotzdem merkt man einfach die Bildung seiner Zeit, der Epoche, in der er drinnen steht. Also viel charakteristischer als das sind die Bewegungen. Noch dazu kommt, dass Rudolf Steiner öfters darauf hingewiesen hat, die Hände, die Arme, aber insbesondere die Hände sind so etwas wie die Wahrnehmungsorgane für das Schicksal, für das Karma. Eigentlich spüren wir es da drinnen, nur halt nicht bewusst. Aber darin, und es ist ja auch nicht so abwegig, denn das, was uns zu den Taten hinbringt, darin liegt am stärksten auch das Schicksal drinnen, nicht in dem, was wir da oben ausspintisieren. Wir können uns gescheite, dumme Gedanken machen, dadurch passiert noch nicht sehr viel in der Welt draußen. Oft Gott sei Dank. Aber wenn wir zur Tat schreiten, dann geht es über. Und damit nehmen wir auch unser Schicksal in Wahrheit wahr. Und wenn wir das beobachten lernen, und man lernt es am besten dadurch, dass man andere Menschen beobachtet, an ihnen einmal studiert. Nicht sagt, naja, der eine fuchtelt herum und der andere fuchtelt herum. Oder vielleicht der eine steht immer still und der andere fuchtelt. Aber das ist noch nicht ein sehr genaues Bild, das man sich dabei macht. Sondern wirklich lernt, die Feinheiten bewusst mitzuerleben. Ganz im goetheanistischen Sinn mitzuerleben. Etwa Goethe ist ja in seinen Naturstudien auch immer von der exakten sinnlichen Beobachtung ausgegangen. Mehr eigentlich als die ganze Naturwissenschaft seiner Zeit. Das war ja das etwa, was er Newton vorgeworfen hat, dass er gesagt hat, ja, der schaut durch sein Prisma durch, lässt Licht durch einen engen Spalt fallen, sagt, aha, 7 Farben, und dann sagt er, das weiße Licht ist aus den 7 Farben zusammengesetzt und stellt irgendwelche spekulativen Theorien drauf auf. Und er sagt, na, das muss man doch genauer beobachten und nicht gleich sofort zum Denken anfangen, sondern mal wach beobachten und viele Beobachtungen zusammentragen und warten, bis mir die irgendwas zu erzählen beginnen. Und dann dringe ich tiefer in die Sache ein, dann dringe ich bis zu dem ein, dass ich von der sinnlichen im Grunde zur übersinnlichen Wahrnehmung gehe, etwa zur sinnlich-sittlichen Wirkung der Farben etwa. Und das bietet sich ja bei den Sinnesqualitäten an, weil wir haben öfter schon davon gesprochen, dass die ja eigentlich der Seelenwelt entstammen. Weil das Rot, das wir erleben, oder das Schwarz, das wir erleben, jetzt macht es einen Sinn, dass ich das Knallrote anhabe. Die Röte ist was Seelisches. Das ist nichts Physikalisches im eigentlichen Sinne. Das ist keine Wellenlänge oder irgend sowas. Die mag alles dabei sein und notwendig sein, dass es in Erscheinung tritt. Ist auch notwendig. Aber letztlich, wenn wir uns in das Erlebnis Rot vertiefen, sind wir bereits mitten im Seelischen drinnen. Es ist abgeschattet dadurch, dass wir es halt auf sinnliche Weise oder mit Hilfe der Sinnesorgane sich ihm nähern, aber letztlich ist es etwas Seelisches. Das heißt, immer dort, wo wir die sinnliche Beobachtung durch lange, lange Aufmerksamkeit vertiefen, stoßen wir ins Seelische vor. Nicht einmal nur ins Ätherische, sondern bis ins Astralische sozusagen, ins eigentlich Seelische hinein. Und ähnlich wachsam müssen wir eben die Gestik eines Menschen beobachten, die Art, wie er geht, die Haltung, die er hat beim Gehen. Manche wackelt immer hin und her. Das kann man unterscheiden, ja, vielleicht hat er einen kürzeren Fuß oder was, und dann ist das eine Äußerlichkeit. Wahrscheinlich. Ich meine, vielleicht ist es auch durch das Schicksal so bedingt, sicher, aber das ist nicht das Wesentliche, dass es durch einen äußeren Grund wankt, sondern wenn er mit zwei gesunden Füßen irgendwas Schwankendes da in anderer, dann sehr aufrechten Gang. Leise schwingend natürlich, weil sonst wird man umfallen. Also eine gewisse rhythmische Bewegung ist immer drin, wir gehen nicht als Besenstangel durch die Welt. Aber es gibt elegant schwingende Bewegungen und es gibt also sehr unelegante Bewegungen. Die Art, wie sich die Aufrechte erhält, wenn wir Gestik machen. Manche Menschen, die seelisch halt unreifer, sage ich mal, sind oder weniger seelisch gebildet sind, hat nichts mit Wissen jetzt zu tun, aber seelisch durchformt sind, bei denen das weniger der Fall ist, die neigen dazu, in die Gestik die ganze Körperbewegung mitzunehmen. Da geht immer gern der ganze Körper mit. Ein Mensch, der sich zu halten, sich zu tragen gelernt hat, hält seine Aufrechte und macht die ganz freie Gestik. Die wird dann viel mehr Ausdruck der eigenen Individualität. Bei Menschen, wo der ganze Körper mitgeht, da mischt sich das, was aus dem Astralischen kommt, das heißt, was eigentlich primär noch nicht sein eigenes ist, weil es nicht das Ich ist, da mischt sich das Astralische mit dem, was aus dem Ich kommt. Da habe ich also in jeder Bewegung sozusagen ein unreineres Bild des Ich drinnen. Das ist nur so versteckt drinnen. Diese Dinge beobachten zu lernen ist sehr wichtig. Wenn wir daran letztlich einmal lernen, auch unsere eigene Gestik, unseren eigenen Schritt und dergleichen zu beobachten, zu achten darauf, auch wenn wir ihn nicht von außen sehen. Wir müssen das dann ersetzen dadurch, dass wir ein inneres, waches Erleben der Bewegung haben. Wir haben ja zum Beispiel so etwas wie einen Eigenbewegungssinn, von dem Rudolf Steiner spricht, oder ein Gleichgewichtssinn. Im Übrigen, die moderne Wissenschaft kennt diese Sinne auch bereits. Also man weiß, dass der Mensch diese Wahrnehmungsfähigkeit hat. Na klar, wie haben wir eine Wahrnehmung, wie wir uns bewegen. Bei manchen ist halt mehr ausgebildet, bei manchen weniger. Heute erschreckend wenig. Die Menschen haben heute interessanterweise sehr wenig Bewusstsein für ihre Körperbewegung. Auch wenn sie ununterbrochen Sport oder was betreiben. Aber da betreiben sie wieder irgendwas, was ihnen mechanisch aufgezwungen wird, was absolut nicht ihres ist. Und ihre aber wirklich eigene Bewegung wird erstens einmal darunter verschüttet und dann kriegen sie davon gar nichts mit. Verschlafen sie. Also das sind alles so Dinge, so viele Kleinigkeiten, die es uns schwer machen, zu wirklicher Selbsterkenntnis zu kommen. Das ist nämlich ein Teil wirklicher Selbsterkenntnis. Es hat alles eben nichts zu tun mit dem grüblerisch nach innen blicken, sondern sich selbst erleben an der Selbstoffenbarung in den Bewegungen und so weiter. Das heißt, dort, wo wir uns annähern, dem Bewusstsein der Engelwesenheiten. Dann erst kommen wir so zur wirklichen Ich-Erkenntnis auch. Wir haben ja das letzte Mal davon gesprochen. Wir Menschen sollten eigentlich entwickeln beides. Wir sollten so nahe wie möglich herankommen an dieses engelartige Bewusstsein, ohne aber dieses typisch menschliche Bewusstsein mit Wahrnehmung nach außen und eigenes, abgesondertes Innenleben zu verlieren. Das müssen wir behalten auch. Wir müssen also beides vereinigen können, obwohl es eigentlich Gegensätze sind. Denn was passiert beim Engelwesen, wenn es nach innen blickt? Dann wird das Bewusstsein seiner selbst im Grunde ganz ausgelöscht und es tritt das ein, was wir Geisterfüllung genannt haben. Das heißt, das Bewusstsein dieser Engelwesenheit erfüllt sich jetzt mit dem, was im Grunde von den Hierarchien stammt, die über ihm stehen. Und dadurch bekommt der Engel so etwas wie ein Bewusstsein der ganzen geistigen Welt. Und zwar so, dass er sich selbst, dieser Engel, störend in dieses Bild, das da entsteht, gar nicht einmischt, sondern sich ganz zurückhält. Also der Engel fängt jetzt nicht an, da zu grübeln, naja, was ist denn das jetzt, was mich da erfüllt? Welche Wesenheit ist denn das jetzt? Sondern er nimmt es einfach auf. Er nimmt es einfach auf und es kommt ja in einer Form hinein, wieder auch nicht räumlich natürlich zu nehmen, nur vergleichsweise gesprochen. Aber es kommt hinein in einer Form, die ja nicht nur Imagination, also Bild ist, sondern mindestens Inspiration und sogar meistens Intuition ist. Das heißt, das Bild, das der Engel dann in sich erlebt, trägt bereits durch die Inspiration seine Erklärung, was das für ein Wesen ist, in sich. Das heißt, der Engel sieht es dem Wesen an, was es ist, welcher Art es ist. Und wenn Intuition dazukommt, taucht es eigentlich ganz ins Innerste dieses Wesens ein, beziehungsweise erlebt es das Bewusstsein dieses Wesens bis zu einem gewissen Grad in sich. In sich. Für uns ist das eben überhaupt die höchste Erkenntnisstufe, zu der wir gelangen können. Das heißt, das mit unserem Bewusstsein in ein anderes Wesen einzutauchen, beziehungsweise umgekehrt, dessen Bewusstsein in uns zu erleben. Das sind eigentlich zwei Schilderungen, die das Gleiche bedeuten. Also in dem Fall ist innen und außen und so, spielt da keine Rolle. Man kann es eben auf diese beiden Arten ausdrücken. Man erlebt das andere Wesen in sich oder ich erlebe im anderen Wesen. Das ist gleichbedeutend. Also, das heißt, wenn wir den geistigen Entwicklungsweg gehen, wenn wir wirklich dann Imagination, Inspiration, sogar Intuition erreichen, dann stellen wir uns auf die Stufe, die die Engelwesenheiten haben im Grunde. Und letztlich ist das ja auch das Entwicklungsziel. Ich meine, dass wir dann zumindest auf der nächsten Verkörperung der Erde erreichen sollen, jetzt aber vorbereiten durch die geistige Schulung. Und geistige Schulung heißt, dass wir also ein bisschen etwas von dem vorwegnehmen, was dann später für eine noch viel breitere Masse von Menschen eine Realität werden wird. Aber der Mensch, der hier jetzt bewusst schon diesen geistigen Weg geht, nimmt ein bisschen was voraus davon. So wie es halt jetzt möglich ist. In leichterer, angedeuteterer Form natürlich nur. Also das heißt nicht, dass wir uns dann den neuen Jupiter sozusagen ersparen können, wenn wir sagen, nein, das habe ich eh schon da absolviert. Habe fleißig Steiner studiert und meditiert und jetzt überspringen wir den Jupiter. Vorzugsschüler gehen gleich weiter. Gleich husch zum Venus-Zustand oder was auch immer. Und das wird nicht funktionieren. Ja, und wie ist das jetzt bei den luziferischen Wesenheiten? Die luziferischen Wesenheiten, die ja ursprünglich ganz normale, regelrecht fortgeschrittene Engelwesenheiten waren, und zwar wirklich im engeren Sinn, also Engelwesenheiten aus der Hierarchie der Angeloi, der untersten Engelhierarchie, dann hat es dort begonnen, dass sie etwas von dem, was als Geisterfüllung sich in sie ergossen hat, in seelischen Bildern in sie ergossen hat, einfach für sich behalten haben und sich dann abgeschmiert haben vom Rest der geistigen Welt. Weil sie so etwas haben wollten wie ein eigenes Innenleben. Sie wollten also sozusagen beim Blick nach innen bei sich selbst sein. Sie wollten nicht, dass ihr Bewusstsein im Grunde ausgelöscht wird durch diese Geisterfüllung, die in sie hineinkommt. Sondern sie wollten zwar etwas davon hereinnehmen, weil sonst hätten sie gar nichts erlebt im Inneren, aber dann zumachen und selbst nach innen blicken und sich selbst da drinnen erleben. Erleben namentlich daran, wie jetzt das Ich, dieses Engel-Ich, dieses luziferisch gewordene Engel-Ich, da drinnen anfängt, tätig zu sein und umzugestalten. Das, was sozusagen geraubt wurde aus der geistigen Welt herum. Und der Gegenschlag ist aber davon, dass sie jetzt ein Bewusstsein auch im Blick nach innen erleben, Selbstbewusstsein im Blick nach innen erleben, ist zugleich, dass sie nicht mehr die Notwendigkeit, ja, aber auch nicht mehr die Fähigkeit haben, sich vollkommen restlos nach außen zu offenbaren. Das ginge sozusagen nur, wenn sie ihr ganzes Wesen nach außen wenden. Dann ist in dem, was sie tun, in dem, wie sie sich geben, auch ihr ganzes Wesen sichtbar. Wenn sie ein bisschen was davon zurückhalten und sagen, das wende ich jetzt nach innen und will nicht, dass mir das da ausgelöscht wird, sondern will das hier wach halten, dann fällt es nach außen. Und damit ist das Bild, das sie nach außen zeigen, nicht mehr ein ganz wahres. Denn schon alleine dadurch, dass es kein vollständiges ist, ist es nicht mehr die volle Wahrheit über dieses Wesen, das sich ausspricht. Manches wird ihm offenbart, manches verborgen. Und mit der Zeit lernen diese Wesenheiten sogar willentlich zu beeinflussen, was verborgen bleibt, was sich offenbart und so weiter. Nur wenn man das weiter fortspinnt, sind wir mitten im Prinzip der Lüge drinnen. Ich präsentiere irgendwas nach außen, was vielleicht auch ein Wesenszug von mir ist, aber vielleicht der unbedeutendste. Den stelle ich ganz groß draußen hin, weil jeder, selbst der ärgste Verbrecher, hat irgendwo eine gute Seite in sich. Wenn er die nur nach außen stellt und groß vergrößert sozusagen darstellt, dann mag er vielleicht für eine Zeit lang als der Wohltäter der Menschheit erscheinen, aber im Inneren schaut es ganz anders aus. Da heckt er ganz andere Dinge aus, aber die zeigt er nicht. Wir Menschen haben diese Fähigkeit bis zu einem gewissen Grad. Manche mehr, manche weniger. Gelernt haben wir es von den luziferischen Wesenheiten. Bei denen ist das erstmals passiert. Wobei man auch dazu sagen muss, dass das eben nur halb ihr eigener Entschluss war, sondern dass es zur anderen Hälfte eben auch in den Schöpfungsplan insgesamt hineingehört. Denn die erwägerechten Engel hätten aus eigenem Entschluss nie sagen können, ich will das so nicht mehr, ich will mein eigenes Inneres haben und ihr da oben könnt es mir gern haben. Ihr dürft mir ein bisschen was geben, aber dann will ich meine Ruhe haben. Das hätten sie aus sich selbst nicht sagen können. Das wurde erst dadurch möglich, dass erstens, nennen wir es einmal die Götter, mal so ganz unscharf, einen Raum geschaffen haben, der von ihrem Wirken relativ frei ist. Das heißt wieder dieses Bild, das wir jetzt öfters schon gehabt haben, dass die Hebräer auch mit dem Wort Zimzum bezeichnet haben, die Schöpfung entsteht dadurch, dass sich die Gottheit zurückzieht und dadurch erst einen Raum freigibt, in dem sich die Schöpfung entfalten kann. Und am allerfreiesten ist sozusagen der Bereich im Zentrum, das ist genau dort, wo unsere Erde, Haaretz, ist. Haaretz ist sozusagen der dunkelste Bereich. Darum heißt es ja schon am Anfang der Schöpfungsgeschichte, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Ve'haaretz hayata tohu vabohu ve'choshek al p'nei tehom. Also Finsternis über der Tiefe. Ja, am Anfang schufen die Elohim den Himmel und die Erde, und die Erde war wüst und leer, wie es oft übersetzt wird. Wir haben gesprochen schon davon, welche Gestaltungskräfte da aber drinnen liegen. Aber Finsternis, geistige Finsternis. Eben weil sich die Elohim aus dem Bereich zurückgezogen haben. Also die Erde, Haaretz, ist eigentlich der schwarze Fleck, das schwarze Loch, wenn man so will, wenn man es modern ausdrücken will. Halt in ein bisschen einem anderen Sinne. Und nur dadurch, dass die Engelwesenheiten nahe an diesen Bereich herangerückt wurden, nämlich in die Sphäre, die ganz nahe Haaretz ist, in die Mondensphäre. Die Mondensphäre ist die Sphäre der Engelwesenheiten, der Angeloi, von denen wir jetzt reden, die als erste luziferisch geworden sind. Sie konnten es, weil sie nahe an diesen finsteren Bereich herangerückt sind, und zwar schon auf dem alten Mond. Da hat sich schon nämlich in Wahrheit unsere Schöpfungsgeschichte im Kleinen vorgebildet, so ein Art Vorgriff darauf. Auch davon haben wir gesprochen, dass bei jeder planetarischen Entwicklung die erste Hälfte ist wieder, also das erste Drittel eigentlich, ist Wiederholung des früheren. Das mittlere Drittel ist die eigentliche Entwicklung, die für diese Stufe jetzt zuständig ist. Und das letzte Drittel ist bereits ein Vorgriff auf künftige Planetenzustände, also auf künftige Verkörperungen der Erde. Und genau in dieser Phase beginnt das Luziferischwerden dieser Engelwesenheiten, weil da bereits das, was jetzt ganz groß herauskommt bei unserer Erdenschöpfung, andeutungsweise vorgebildet wird. Und dadurch, weil dort die Engelwesenheiten an diesen götterfreien Bereich herangerückt werden, Haaretz, haben sie die Möglichkeit, ins Luziferische zu verfallen. Da beginnt jetzt, könnte man sagen, die Gratwanderung dieser Engelwesenheiten, wo sie plötzlich, nämlich, naja, man könnte sagen, vor eine Alternative gestellt werden. Will ich mehr da hinunter und frei dadurch werden, bis zu einem gewissen Grad mein eigenes Inneres zu erleben, eine abgeschlossene Seelenwelt für mich selbst zu bilden, oder gehe ich in die andere Richtung und nehme ganz diese Geisterfüllung restlos auf und daher auch Selbstoffenbarung nach außen. Also erst indem sie nahe an diese Grenze herangebracht wurden durch die Schöpfergötterwesenheiten, haben sie die Möglichkeit bekommen, eine Entscheidung zu treffen. Also sie sind auch nicht einfach jetzt hineingestoßen worden, aber sie sind in einen Bereich gebracht worden, wo sie selbst bis zu einem gewissen Grad das entscheiden konnten. Also man könnte sagen, diese luziferischen Wesen sind so halb schuld, halb unschuldig daran, dass sie luziferisch geworden sind. Hätte man sie nicht dorthin versetzt, wären sie gar nicht in die Möglichkeit gekommen, luziferisch zu werden. Sie hätten gar keine Chance gehabt dazu. Andererseits, sie wurden nicht einfach hineingestoßen ins luziferisch werden, sondern sie sind auf den Grat, auf den schmalen Grat hingestellt worden, wo sie selber entscheiden, da oder dort. Und mit dem Punkt allerdings, wenn sie die Entscheidung dort Richtung Haaretz getroffen haben, dann ist praktisch kein Rückweg mehr. Da geht es sozusagen sehr steil bergab, das ist das Problem an der Sache. Das ist dann der Sturz der luziferischen Wesenheiten. Der entsteht dadurch, dass wenn sie auf dem Grat, wo noch beides möglich ist, die linke Seite sozusagen wählen, die noch abwärts geht, dann stürzen sie hinunter. Und aus eigener Kraft können sie nicht mehr hinauf. Also es ist für sie zunächst einmal eine endgültige Entscheidung. Zumindest also können sie nicht ohne fremde Hilfe wieder heraufkommen. Diese Hilfe hängt im Übrigen sehr stark mit den Menschen zusammen. Das ist auch eine der Aufgaben des Menschen oder der Menschheit, die luziferischen Geister einmal zu erlösen. Ihnen damit auch, wenn man so will, den Dank zu schulden dafür, dass sie vorbereitet haben, dass der Mensch die Freiheit entwickeln kann. Er könnte sie nicht entwickeln, wenn er nicht diese luziferische Fähigkeit hätte, ein eigenes Innenleben zu entwickeln, in das sich, wenn ich es nicht will, auch die geistige Welt nicht einzumischen hat, überhaupt nichts anderes einzumischen hat, als das, was ich will, werden wir sind noch lange nicht so weit. Weil kein Mensch ist heute noch so weit, das haben wir ja darüber gesprochen. Also das meiste, was wir für unser Innenleben halten, ist gar nicht unseres, sondern ist von außen, und das Außen ist ja eigentlich ein seelisch-geistiges Außen hineingeströmt in uns. Aber es wird einmal so weit kommen, dass wir ein Innenleben haben können, das zumindest für gewisse Augenblicke nur durch uns selbst bestimmt und gestaltet ist. Das heißt, wo wir wirklich ein seelisches, ein in der Folge astralisches, sprich unseren Astralleib so gestalten, dass er absolut nur Ausdruck unserer Wesenheit ist. Offenbarung unseres Ich, Offenbarung unserer Wesenheit. Wenn wir das einmal vollendet haben, dann haben wir den Astralleib umgestaltet zum Geist selbst. Und zwar auf menschliche Weise umgestaltet. Engelwesenheiten, die auch ein Geist selbst haben, haben es wieder in anderer Weise. Es wiederholt sich nicht. Und Geist selbst ist beim Menschen wieder anders als beim Engel. Das ist eine komplizierte Geschichte. Also, weil es besteht natürlich eine gewisse Verwandtschaft. Auch beim Engel ist das Geist selbst ein umgewandelter Astralleib letztlich, aber eben nicht aus dieser Freiheit des Ich heraus, die der Mensch prinzipiell haben kann, zu der er zumindest veranlagt ist, die wir aber nicht hätten ohne diese luziferischen Wesenheiten. Die gehören also zum Schöpfungsplan letztlich dazu. Und darum greifen sie auch jetzt bereits ein. Das wird in der Bibel halt nicht offen ausgesprochen zu dem Zeitpunkt. Man findet da keine Erwähnung Luzifers, wobei Luzifer eben für diese ganzen luziferischen Scharen steht. Aber die Wirkung ist ab dem Moment da. Ab dem Moment da, wo sich selbstständige astralisch-seelische Gebilde herausformen, die eben die Voraussetzung sind für die Bildung der Tierwelt, zuerst der niederen, dann der höheren und schließlich bis zur Bildung des Astralleibes des Menschen, der dann fähig ist, dieses Ich in sich aufzunehmen. Und dann sind wir schon im Grunde im zweiten Schöpfungsbericht. Nicht nur dort, wo diese sogenannte zweite Schöpfung mit dem Adam, der aus dem Staub der Erde gebildet wird und so weiter, da beginnt das Ich erst so richtig hineinzuwirken. Aber das wird hier also alles vorbereitet. Und ganz einzieht das Ich ja dann überhaupt erst, also mit der Zeitenwende, also mit dem Christusimpuls. Aber der Christus steht ja auch hinter den Elohim, das haben wir ja gesagt, dass überall dort, wo vom Wort der Elohim gesprochen, wenn die Elohim sprechen und ab dem zweiten Schöpfungstag tun sie das immer, Vayomer Elohim, und dann, also es sprachen die Elohim, dieses oder jenes soll geschehen, dann spricht eigentlich der Christus durch sie. Der Christus ist das Wort der Elohim. Nichts anderes. Und diese luziferischen Wesenheiten, die sind eben jetzt zuallererst aber damit beschäftigt, haben wir auch schon davon gesprochen, die Astralleiber der Planeten herauszubilden. Unserer sieben klassischen Planeten zunächst einmal, zu denen also auch Sonne und Mond gerechnet werden. Sonne, Mond und Sterne, wie es dann da drinnen heißt. Das kleine Licht, das große Licht und Hakochabim, die Sterne. Die Sterne, das sind aber vor allem die Planeten. Gar nicht jetzt so sehr die Fixsterne als die Planeten. Und zwar eben wirklich nicht mehr nur die Planetensphären, die einander durchdringenden Planetensphären, sondern wirklich die Planetenastralleiber, wenn man es jetzt zunächst einmal so will. Noch nicht die physischen Planeten, aber die zugehörigen Astralleiber, das entsteht. Das ist mit Hakochabim in Wahrheit gemeint. Wenn wir uns vielleicht das nächste Mal mit dem Wort auch ein bisschen beschäftigen. H ist wieder der Artikel dazu, so wie Hashamayim. Shamayim ist eigentlich der Himmel, nicht wahr? Ha-Shamayim heißt der Himmel, so heißt der Ha-Kochabim, also Kochabim sind die Sterne. Und wir schauen einmal aus dem Wort, aus den Lauten ein Bild formen können, aber das nächste Mal. Wie geht jetzt diese Bildung der Planetenkörper überhaupt vor sich? Dazu müssen wir jetzt also eine Reihe von Wesenheiten betrachten. Vielleicht einmal überhaupt ein kurzer Überblick darüber, welche Kräfte was an so einem Planeten gestalten oder an seiner ganzen Bewegung auch gestalten. Einmal nehmen wir mal den den eigentlichen ätherischen Planeten, also diese ganze Planetensphäre her. Also diese, wenn man es jetzt als räumliches Bild sich vorstellen wollte, diese abgeplattete, linsenförmige Scheibe, die vom Zentrum aus bis zur Planetenbahn geht. Also die mit Äthersubstanz, sozusagen, mit Äthersubstanz jetzt erfüllt ist. Wir gehen jetzt also bereits ein bisschen ins Ätherische über. Wir haben ja gesagt, also eigentlich schildert die Schöpfungsgeschichte alles das, was sich im Astralischen abspielt, weil es aus der Sicht des seelischen Erlebens der Elohim geschrieben ist. Aber das heißt ja nicht, dass nicht was Ätherisches auch passiert. Man könnte sagen, das eine ist der Blick der Elohim, wenn sie, man könnte fast sagen, über die Schöpfung meditieren und schildern, was sie dabei erleben. Und Moses hat halt ihnen gelauscht oder zugeschaut dabei, was sie da erleben, oder konnte ein bisschen wenigstens in ihr Erleben hineinschauen, zurückschauen in ihr damaliges Erleben. Aber man kann die Sache auch sozusagen von außen unter Anführungszeichen betrachten, dann würde man sie von der ätherischen Seite sehen. Würde man sehen, dass sich im Ätherischen auch bereits etwas zu bilden beginnt. Und in dem Moment, wo von innen her im Astralischen diese Planetensphären gestaltet werden, beginnen sie sich nach außen hin auch im Ätherischen zu zeigen. Das geht ineinander über. Wir werden dann, ich hoffe, heute noch am Ende sehen, warum das so ist. Oder ziehen wir das überhaupt gleich vor? Es ist, macht ja nichts, wir müssen ja nicht in der Reihenfolge vorgehen, wie es da im Manuskript steht. Es ist immer nur so ein Käsezettel zum ein bisschen orientieren. Es gibt eine interessante Stelle, ich habe nur eine einzige gefunden, wo das Rudolf Steiner schildert und dort sehr ausführlich schildert. Er schreibt nämlich, die untersten Schichten der Seelenwelt, der Astralwelt, überschneidet sich mit den obersten Schichten der Ätherwelt. Ja, nicht nur überschneidet, sie sind eigentlich identisch. Was sind die obersten Schichten der Ätherwelt? Naja, die Region, die sogenannte Region des Seelenlichtes. Jetzt bin ich im Astralischen. Also bei der Ätherwelt ist es Lichtäther, Klangäther, Lebensäther, also die eigentlichen ätherischen Kräfte, dann nicht mehr Wärmeäther, Luft, Wasser, Erde, das sind die unteren Kräfte, was also den vier Elementen entspricht. Diese oberen drei, die dann etwa Aristoteles als die Quintessenz, ja, die Quintessenz zusammengefasst hat, das fünfte Element. Erde, Wasser, Luft, Feuer, und dann ein fünftes Element, das man dann auch zusammenfassend als Aether, Äther bezeichnet hat, das ist nämlich genau dasselbe. Und in dem drinnen sind diese drei eigentlichen Ätherkräfte, eben Lichtäther, Klangäther, Lebensäther, die sind da drinnen. Das konnte halt Aristoteles noch nicht so genau differenzieren. Das hat er als eines betrachtet irgendwo. Also diese drei, Lebensäther, Klangäther, Lichtäther, sind die obersten drei Bereiche der Ätherwelt. Was sind die untersten Bereiche der Seelenwelt? Wir haben schon öfter mal das aufgezählt, man muss sich das nicht merken, aber es ist eine ganz gute Charakteristik dieser verschiedenen Schilderungen der Seelenwelt. Die unterste Region ist die Region der begierten Glut. Das ist, könnte man so sagen, die am stärksten zusammenziehende, am stärksten zum Egoismus neigende Region der Seelenwelt. Also Kräfte, die möglichst viel für sich heranraffen wollen und alles andere aber dann zurückstoßen. Nicht also eins sein wollen mit der ganzen Ätherwelt. Sind eine Voraussetzung dafür, dass sie überhaupt ein selbstständiger Astraler bilden kann. Also sie sind nicht jetzt einfach als böse zu betrachten, egoistisch und so weiter, pfui, Ja, ohne dem könnte man nicht unser irdisches Dasein leben. Also das heißt, sie sind nicht nur Pfui, sondern sie sind auch Hui. Sie sind auch positiv und notwendig. Unter der Region, also eine Region der Begierdenglut, darüber die Region der fließenden oder flutenden Reizbarkeit, aus der unsere Sinnesqualitäten genommen sind, die wir erleben. Die Farbqualitäten, die Geruchsqualitäten, das Erleben der Töne, die Art, wie man dabei erlebt. Nicht die Schwingungen im Ohr oder irgend sowas, sondern das Erleben des Tones selber, des Geruches, des Geschmackes und so weiter. Alles das ist in strahlender Herrlichkeit, wenn man so will, in dieser Region der flutenden Reizbarkeit. Und dann darüber die Region der Wünsche. Die Region der Wünsche hat etwas, was schon stark über das eigene hinaus erreicht, in eine weitere, umfassendere Seelensphäre hinaus, mit der man sich verbinden will. Die Region der Wünsche, wenn man sie richtig fasst, ist nämlich nicht zu verwechseln mit der Region der Begierdenglut. Begierdenglut heißt, ich will mir daraus herausrauben und es in mich verschließen. Eine Region der Wünsche heißt eigentlich, den Wunsch haben, das enge Seelische mit dem großen Seelischen zu verbinden in gewisser Weise, dorthin zu wachsen, trotzdem aber das eigene nicht zu verlieren. Also es ist nur so ein bisschen eine rückhaltige Kraft zwar drinnen, aber doch der Wunsch, eben sich auszudehnen seelisch. Diese drei Regionen sind die untersten drei der Seelenwelt. Die überschneiden sich mit den obersten drei der Ätherwelt, beziehungsweise sind mit ihr identisch. Ich lese Ihnen das ganz genau, das Zitat vor, wie es Rudolf Steiner schildert. Wenn wir vom physischen Plan ausgehen, ja, dazu eine Anmerkung, physischer Plan, also damit meint jetzt Rudolf Steiner die physisch ätherische Welt, weil eigentlich dieser untere Bereich mit den vier Elementen, das ist ja das, was letztlich hinter unserer physischen Welt steht. Wir wissen ja auch bereits, physisch ist nicht gleich stofflich, ist auch noch was anderes. Also oft wird auch bezeichnet die Welt der vier Elemente als die physische Welt und darüber eben die ätherische, also mit dem Lichtäther, Klangäther, Lebensäther, und die Wärme bildet so den Übergang irgendwo. Es ist Wärmeäther, Wärmeelement, das sind so zwei Seiten davon. Also wenn hier jetzt Rudolf Steiner vom physischen Plan spricht, dann spricht er von dieser physisch-ätherischen Welt. Das kommt gleich deutlich heraus. Wenn wir vom physischen Plan ausgehen, so haben wir hier, es wird gezeichnet, jetzt werden diese sieben Stufen gezeichnet, sieben Unterabteilungen des physischen Planes. Dann kämen sieben Unterabteilungen des Astralplanes, also der Seelenwelt. Von diesen fallen die drei untersten mit den drei obersten des physischen Planes zusammen. Wir müssen den Astralplan mit dem physischen Plan so zusammengeschoben betrachten, dass die drei obersten Partien des physischen Planes zugleich die drei untersten Partien des Astralplanes sind. Also es ist nicht nur einfach eine Überschneidung im Grunde, sondern sie sind identisch. Wir können von einer Randzone sprechen, eben wo sich das überlappt oder wo die identisch sind. Und das ist die, jetzt wird es interessant, welche unsere Seelen nach dem Tode nicht verlassen können, wenn sie durch Begierden noch an die Erde gefesselt sind. Man nennt sie Kama Loka. Das ist also der Bereich des Kama Loka. von den Planetensphären her wieder identisch in etwa mit der Mondensphäre. Also da findet diese Überschneidung, die aber letztlich auf Identität hinausläuft, statt. Und da ist genau das der Fall, wenn ich sozusagen von innen, vom Seelischen her betrachte, schildere ich es als Regionen der Seelenwelt. Wenn ich es mehr von außen betrachte, schildere ich es als die obersten Regionen der Ätherwelt. Und das ist sehr gut, sich das zu Bewusstsein zu führen, weil so, wie soll ich sagen, wieder so ein Keulenschlag dagegen ist, sich das alles zu schematisch vorzustellen. Eine physische Welt, Ätherwelt, Astralwelt, da ist überall so eine scharfe Grenze dazwischen und das ist ganz was anderes. Und dann kommt die eigentliche geistige Welt und so weiter. Also so ein hübscher Stufenplan. Für eine erste Orientierung ist das sicher hilfreich und gut, aber die Wirklichkeit ist komplizierter. Und man kann sagen, wenn ich den Blick mehr von außen richte, dann erscheint es mir ätherisch. Wenn ich ihn mehr von innen her nehme, dann erscheint es mir astralisch. Also das heißt, es kommt darauf an, wie wir die Sache betrachten. In der Wirklichkeit, in der seelisch-geistigen Wirklichkeit gibt es da nirgendwo so eine Grenzlinie. Da gibt es keinen Stacheldraht, keinen eisernen Vorhang sozusagen. Der ist dort auch schon längst weg, beziehungsweise war nie vorhanden in Wahrheit. Es ist eine in sich differenzierte Welt, bei der man, je tiefer man kommt, desto eher wird man sie auch als ätherisch ansprechen, je höher man kommt, umso seelischer wird es und dann irgendwann geht man ins eigentlich Geistige über. Aber das sind immer breite Zonen in Wahrheit, wo sich das überlappt. Und das ist hilfreich dafür auch, weil manchmal scheint sich Rudolf Steiner zu widersprechen oder die Sachen einmal so zu nennen, einmal so, man weiß dann nicht, er spricht manchmal von der sogenannten elementarischen Welt und dann weiß man nicht, was meint er damit, meint er die Welt der Elemente oder meint er die Ätherwelt oder gar die Astralwelt, weil an einer Stelle sagt er deutlich, also die elementarische Welt, das ist die Seelenwelt, die niedere Seelenwelt vor allem. Das ist genau auch der Bereich, wo sich das überschneidet, bis hinunter, aber dann sogar in den Bereich der Elemente. Weil in Wahrheit erstreckt sich das Seelische sogar bis nach unten. Es gibt im Grunde kein Physisches, wo nicht irgendwo ein Seelisches auch dahinter ist oder eine Seite davon ist. Nur wird sie dort halt immer weniger bedeutsam, immer unauffälliger, sagen wir so. Das heißt nicht unwichtiger, aber sie tritt in den Hintergrund und wird überdeckt durch das, was mehr ins Äußere halt dann sticht. Also in Wahrheit ist das überall alles zusammen. Also selbst diese Schilderung da mit der Überschneidung der drei Zonen ist immer noch nicht die volle Wahrheit sozusagen, es ist ein Schritt näher. Die volle Wahrheit ist, dass alle Welten einander durchdringen und dass ich bei allem dazu sagen kann auch, oder theoretisch zumindest dazu sagen kann, was als Seelisches die andere Seite davon ist. Selbst das Toteste sozusagen hat noch einen gewissen Seelenaspekt irgendwo und einen gewissen ätherischen Aspekt in sich. Und selbst das Schöpferisch-Geistige ist irgendwo noch vorhanden. Ohne das würde es sowieso zu nichts zerfallen. Das ist in Wahrheit das, was es überhaupt aufrechterhält. Wenn sie irgendwann einmal ganz das Schöpferisch-Geistige daraus zurückzieht, völlig zurückzieht, dann zerfällt es zu Staub und letztlich zu nichts. Weil der Staub wird dann letztlich nichts. Bietet aber dann wieder die Möglichkeit, eine neue Schöpfung da in dieses Nichts hineinzusetzen. Aber also man sieht, so einfach sind die Dinge nicht. Ergeben sich aber ganz klar aus dem, was Rudolf Steiner schildert, wenn man versucht, einfach verschiedene Zyklen zusammenzuschauen, wie wir das eben tun, dann darf man auch ab und zu wagen, solche Dinge auszusprechen, die er in dieser Unmittelbarkeit nicht sagt. Wer kann nicht alles sagen? Ich meine, es ist so viel über das Geistige noch zu schildern, was er einfach nicht sagen konnte, weil die Zeit einfach nicht dazu reicht. Ich meine, er war eh schon so fleißig, als es nur irgendwie möglich war, namentlich in seinen letzten Lebensjahren. Ich meine, wo er oft wirklich nur 3 Stunden geschlafen hat. Das ist, ich meine, ist mit auch einer der Gründe, dass er relativ früh gestorben ist. Ich meine, sicher der Vergiftungsanschlag dazu, dann namentlich, also wie viele Anthroposophen an seinen Kräften gezehrt haben, in Wahrheit durch die vielen, vielen Fragen und mit dem sie ihn immer wieder belagert haben, die oft sehr kleinlich egoistischer Natur waren, die nicht so ans Große anschließen, sondern, Herr Doktor, wie soll ich mein Kind taufen aus Ihrer geistigen Sicht heraus und so. Also fix noch einmal, das ist aber wirklich dann nicht seine Angelegenheit in Wahrheit. Aber ja, der Punkt ist, man darf sich dann auf so einer Entwicklungsstufe, wie er stand, halt dem auch nicht mehr verweigern. Wenn die Menschen es einfordern von ihm, dann ist er gewissermaßen, oder muss er sich selbst dazu zwingen, es auch zu geben. Und es läge an den Menschen im Umfeld halt einzusehen, dass sie nicht wegen jeder Kleinigkeit an seine Kräfte hätten heran sollen. Das wäre wichtig gewesen. Das ist dasselbe, was aber fast allen Eingeweihten irgendwo passiert, also wenn sie in diese unmittelbare Wirksamkeit unter den Menschen treten. Das ist daher immer auch ein sehr starkes Opfer. Und darum ist es bei den großen Eingeweihten auch immer so, dass es Inkarnationen gibt, in denen sie eben mitten unter den Menschen wirken und sich auch bis zu einem gewissen Grad zu erkennen geben. Das heißt, die Menschen merken, das ist ein geistiger Führer und wenden sich jetzt an ihn und saugen letztlich seine Kräfte aus irgendwo. Oder es gibt dann andere Inkarnationen, wo sie völlig unerkannt durch die Welt schreiten und gerade dadurch auch sehr fruchtbar wirken können, indem sie durch ihre geistige Sicht einen richtigen Menschen finden, um einen ganz großen Impuls in die Welt zu tragen. Und sie geben das nicht anders, als dass sie in einem ganz beiläufigen Gespräch vielleicht irgendeinen Satz sagen, der noch 10, 20, 25 Jahren für den plötzlich lebensbestimmend wird. Der weiß, kann sich vielleicht gar nicht mehr erinnern, dass er von dort gekommen ist. Aber plötzlich lässt ihm das nicht mehr los. Und daraus beginnt er dann irgendein Werk in die Welt zu setzen. Das ist die Art, also wie eine der Arten, wie große Eingeweihte wirken, wenn sie unerkannt durch die Welt gehen wollen und müssen. Und dadurch ihre Impulse wesentlich ungestörter in die Welt setzen können. Weil, wenn man so etwa wie Steiner mitten unter diesen ja oft wirklich sehr anstrengenden Anthroposophen sich bewegte oder durch seine Aufgabe in diesem Erdenleben bewegen musste, wenn man so will, dann hat es also unheimlich viel Prügel ihm in den Weg geworfen. Ich meine, die größten Schwierigkeiten hat er eigentlich gar nicht durch die äußeren Feinde gehabt, sondern durch die inneren Freunde. Die sich auch wirklich selber für Freunde gehalten haben, also er redet gar nicht von den sozusagen Verrätern, die dann geschimpft haben auf die Anthroposophie, sondern die es verbal sehr gut gemeint haben, aber einfach so neben der Sache standen, dass sie ununterbrochen Dinge getan haben, die völlig gegen den Geist der Sache sind, obwohl es immer wieder behauptet haben, also dass das der Impuls Steiners wäre. Und da man ja Steiner schon zu Lebzeiten vorgeworfen hat, naja, deine Anthroposophen, die sind ja alle, hängen nur an deinen Lippen und machen nur das, was du willst. Also ein großer Sektenguru sozusagen und alle folgenwillig dem Meister. Er sagt, um Gottes Willen, die folgen so wenig wie nur möglich mir. Wenn ich was sage, tun sie eigentlich immer das Gegenteil. Jedenfalls selten, dass sie den Sinn der Sache irgendwo erfüllen. Wenn ich sage, sie Sie sollen eigenständig was tun. Nein, nein, sie tun es nicht. Sie beten irgendwelche Floskeln nach, die sie gar nicht verstanden haben. Und damit handeln sie genau gegen das, was ich eigentlich wollte. Und bitte, wie lange Jahrzehnte ist es passiert, dass man Anthroposophie dogmatisch betrieben hat? Das heißt, das Wort Steiners einfach gepredigt hat, ohne es eh noch zu verstehen irgendwo. Nicht, wenn man soll und muss sich am Werk Steiner so orientieren, weil es einfach eine gewaltige Orientierungshilfe ist im Geistigen. Aber nur immer wieder Steiner und Steiner zu rezitieren, führt auch nicht weiter. Und ihn dabei womöglich gar nicht zu verstehen noch. Nur äußerlich und dann aber zu streiten, weil A versteht den Satz anders als Anthroposoph B, ganz klar. Und C sagt überhaupt, die beiden verstehen überhaupt nichts. Nein, ist jetzt wieder ein bisschen böse, weiß, aber es kam leider Gottes vor und das war ein großer Hemmschuh. Also, das muss man leider sehen, ist auch keine seltene Erscheinung. In fast allen geistigen Bewegungen ist es so, dass die Schüler das größte Hindernis auf dem Weg sind. Und Einzelne kommen dann durch, die den wirklichen Impuls weitertragen. Und 95% tragen dazu bei, der größte Hemmschuh zu sein. Wirklich mehr als die äußeren Feinde. Einfach weil sie viel intensiver in Wahrheit dagegen wirken können, auch wenn sie immer ja, ja und sagen und so tun, als wären sie dafür und es auch glauben vielleicht. Ja, also diese astralischen Kräfte, die jetzt sich überlappen mit den ätherischen Kräften, letztlich sogar bis ins Physische hinein überlappen oder in den Feinheiten überlappen. In das hinein werden gestaltet die Planetenkörper. Als Astralleib, als Ätherleib, letztlich als physischer Leib, der dann das ist, was da oben am Himmel erscheint. Wie das genau vor sich geht, wenn wir uns das nächste Mal anschauen. Ich habe es schon wieder für heute, ich habe es eigentlich schon fürs letzte Mal vorbereitet gehabt, aber wir sind wieder ein paar Umwege gegangen, die aber, glaube ich, notwendig sind. Und das hetzt uns ja niemand, wenn man alle Zeit der Welt. Also das nächste Mal geht es aber dann endgültig an die Bildung der Planeten, wie die Luziferen da mitwirken und wie dann die Arimandeln schon auch dazukommen. In diesem Sinne. Aber du
hast schon vorbereitet, gell?
Ja, es hat schon seinen Grund, Es muss schon mal das Bild dastehen.